gehabt hätte mit Ruhegehalt 62. Mit anderen Worten, ihm fehlen jetzt hier 1.541 Euro, die er nun zusätzlich aufbringen müsste über eine private Vorsorge, um überhaupt auf das Niveau zu kommen, was er eigentlich vom Dienst her an Pension gehabt hätte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzkorb-Podcasts. Ich freue mich, mit dir heute über das Thema Dienstunfähigkeit zu sprechen, weil das ist ein unglaublich wichtiges Thema und hier gibt es ganz, ganz viele Irrtümer, wo Kollegen auf andere Kollegen hören, die zum Beispiel sagen, ja, Dienstunfähigkeit, das ist nicht wichtig, spätestens wenn du Lebzeit bist, kannst du das Ganze kündigen. Manche sind sogar noch krasser und sagen, ja, Dienstunfähigkeit brauchst du generell nicht, ist nicht so wichtig, das ist einfach nur eine Versicherung, die nice to have ist, da bin ich komplett anderer Meinung. Die Dienstunfähigkeitsversicherung ist wirklich extrem wichtig und zwar für jeden Kollegen. Das heißt, auch wenn du startest und dann irgendwann Lebzeit bist, solltest du die Dienstunfähigkeitsversicherung unbedingt weiter behalten. Und wenn du noch keine hast, dann solltest du unbedingt eine abschließen, denn du bist enorm gefährdet, später mal in Altersarmut zu landen, wenn dir irgendwas passiert. Und ich denke, wir sind uns einig, als Polizeibeamter hast du deutlich höhere Risiken, als wenn du einfach nur eine normale, ich sag mal, Privatperson bist. Und du kannst dich natürlich auch nicht vor diesen Dingen schützen, die du als normaler Mensch hast. Denn auch wenn du natürlich im Dienst krassen Gefahren ausgesetzt bist, von irgendwie wütenden Bürgern, die dich angreifen, zu Einsatzfahrten, wo du mit 100 durch die Stadt presch, hast du natürlich auch keine Superkräfte im Sinne von Krankheit. Jeden kann es erwischen, insbesondere auch die Psyche, darf man nicht unterschätzen, ist einer der häufigsten Gründe, weshalb man berufsunfähig wird. Und jetzt Frage an dich, glaubst du, Polizisten haben eine höhere psychische Belastung oder haben eher eine geringere psychische Belastung? Ich würde sagen, Polizisten haben da eine höhere Belastung und dementsprechend die Psyche ist schon einer der größten Punkte, weshalb man berufsunfähig wird und das ist natürlich bei Polizisten nicht anders. Aber ich möchte dir das Ganze jetzt mal an Fakten belegen und das ist super interessant. Wie gesagt, wenn du einen Kollegen hast, der gemeint hat, hier, Dienstunfähigkeit, das braucht man nicht, das ist super spannend für ihn, teil diese Episode unbedingt mit ihm und vielleicht gehörst du ja selber auch zu den Kollegen, die so denken, dann sind die nächsten Minuten auf jeden Fall sehr spannend für dich. Was ich hier jetzt gerade vor mir habe, das ist eine sogenannte Versorgungsanalyse beziehungsweise eine Analyse der Versorgungsansprüche. Das bedeutet, wir schauen uns an, was bekommst du eigentlich, beziehungsweise was würde der Musterkollege hier bekommen, wenn er dienstunfähig wird. Versorgung, das hat damit zu tun, was bekommst du später mal, wenn du in Pension bist und im Endeffekt ist Dienstunfähigkeit nichts anderes als sozusagen Frühpension. Also wenn wir von Versorgung sprechen, dann geht es immer um die Pension, die wir bekommen. Sei es eine Frühpension in Form der Dienstunfähigkeit oder eben auch eine Alterspension, wenn du ganz normal mit 63 oder vielleicht in Zukunft dann auch mit 65 oder 67 in Pension gehen würdest. Wie funktioniert das grundsätzlich? An sich ist es so, dass du als Beamter ja nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst. Im Gegenteil, da zahlst du praktisch nichts. Du sammelst einfach ruhegehaltsfähige Dienstzeiten. Korrekt gesagt ist das pro Jahr 1,79375%, die du sammelst. Also ganz grob gesagt 1,8% mit jedem Jahr, was du Dienst vollbracht hast. Das fängt ab Tag 1 deiner Ausbildung bzw. deines Studiums an. Und mit jedem Jahr, wo du aktiv Dienst verrichtet hast, kriegst du quasi höhere Ruhegehaltssätze. Wenn du Teilzeit gearbeitet hast, dann wird das teilweise gekürzt. Vielleicht hast du auch eine Zeit lang irgendwie Auszeit genommen, dann müsste man das runterkürzen. Aber in der Spitze würdest du mit 40 ruhegehaltsfähigen Jahren den Höchstsatz haben mit grob 71%. Wenn du jetzt natürlich irgendwie später anfangen würdest, klar, dann würdest du das nicht hinbekommen, kannst du ja runterrechnen, wenn du mit 63 in Pension gehst regulär und nach 23 quasi deine Ausbildung begonnen hast, dann wirst du hier nicht den Höchstsatz haben. Das ist aber vor allem das Thema Pension. Das wollen wir hier nur zweitrangig anschauen, denn zunächst mal wollen wir uns ja das Thema Dienstunfähigkeit anschauen. Wie ist das grundsätzlich, wenn du anfängst, dann hast du ja erstmal als Beamter auf Widerruf keinen Schutz. Das ist wichtig zu wissen, das wissen auch die meisten. Wenn dir da irgendwie was passiert, sei es privat oder auch dienstlich als Beamter auf Widerruf, dann wirst du einfach entlassen vom Dienstherrn und das bedeutet, du wirst in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. Also für die Zeit, wo du Beamter warst, da wird quasi in die Rentenversicherung dann eingezahlt und dann bekommst du deine ganz normale Erwerbsunfähigkeitsrente und die ist sehr, sehr gering. Wahrscheinlich bekommst du die halbe Erwerbsminderungsrente, wenn es dich schlimmer erwischt hat, dann würdest du 18% von deinem letzten Brutto bekommen. Und wie du schon weißt, bei der Polizei ist das Brutto nicht gerade hoch, weil du musst ja keine Sozialversicherungsabgaben zahlen. Das heißt, das wäre wirklich ein No-Go. Da würdest du deutlich unter Existenzminimum rauslaufen. Da würdest du, wenn es gut läuft, mit 200, 300, 400 Euro rauskommen. Damit würdest du langfristig definitiv nicht über die Runden kommen. Das heißt, als Beamter auf Widerruf bist du hier natürlich enorm gefährdet. Deswegen wissen auch die meisten, als Anwärter ist das extrem sinnvoll. Wenn du dann irgendwann Beamter auf Probe bist, dann sieht das Ganze schon besser aus. Wenn dir da dann aus dienstlichen Gründen was passiert, da hättest du schon Schutz, wenn du dann, wenn dir da was passiert. Wenn dir allerdings aus privaten Gründen irgendwas passiert, in so einem Szenario würdest du dann auch entlassen werden. Das bedeutet, hier hast du teilweise deinen Schutz und erst, wenn du Beamter auf Lebzeit bist, und das ist wichtig, und die vollen 5 Jahre Wartezeit erfüllt hast, erst dann bekommst du deine Dienstunfähigkeitsrente vom Dienstherrn, egal ob dienstlich oder privat. Das vergessen viele Leute, die denken, wenn ich lebzeitverbeamtet bin, habe ich automatisch, egal was kommt, die Rente vom Dienstherrn zu erwarten. Das ist allerdings nicht so. Das ist erst nach 5 Jahren der Fall. Und wenn du die dann hast mit diesen 5 Jahren Wartezeit, das ist dann auch der Punkt, wo die meisten Kollegen sagen, okay, hier, jetzt brauche ich ja keine Dienstunfähigkeitsversicherung mehr, weil jetzt kriege ich ja schon viel vom Dienstherrn. Das ist teilweise richtig. Man bekommt natürlich viel mehr als vergleichbare Angestellte, denn vergleichbare Angestellter, der hat natürlich von Haus aus von der Erwerbsminderungsrente nicht so viel zu erwarten. Die ist auch sehr, sehr schwer zu bekommen. Da ist es als Beamter deutlich einfacher und da ist die auch höher, aber die ist jetzt natürlich nicht so hoch, dass du deinen Lebensstandard halten könntest. Ich mache dir mal ein konkretes Beispiel. Die Versorgungsanalyse, die ich hier jetzt von dem Kollegen habe, das ist ein A9er aus Baden-Württemberg. Das kann natürlich auch Hessen, Hamburg und so weiter sein. Die Besoldungen sind ja alle hier recht ähnlich und das Prinzip ist auf alle anderen anwendbar. Der Kollege, der hat 2016 im Juli gestartet und der hat jetzt als A9er mit der ruhegehaltsfähigen Zulagen und Co. bezieht der aktuell Bezüge von ungefähr 2.632 Euro netto, was er aufs Konto bekommt. Klar, Zulagen müsste man jetzt noch dazu rechnen. Der Einfachheit halber lassen wir das aber mal weg. Jetzt, wo er dienstunfähig ist, bekommt er logischerweise nicht mehr seine vollen Bezüge. Dann sind es nämlich nicht mehr diese 2.632, sondern es sind nur noch 1.661 Euro. Mit anderen Worten, ihm fehlt quasi ein Tausender pro Monat. Das tut jetzt natürlich erstmal mega weh. Das würde bedeuten, kann ich dir aus der Praxis sagen, du müsstest den Lebensunterhalt auf jeden Fall einschränken. Die allermeisten Kollegen haben nicht einen Tausender an Überschuss. Die allermeisten Kollegen haben wahrscheinlich so einen Überschuss, der liegt bei 400 bis 600 Euro. Und das würde schon mal prinzipiell bedeuten, du müsstest jetzt kürzer treten. Du müsstest weniger Urlaub machen, vielleicht ein kleineres Auto fahren. Aber nichtsdestotrotz, du würdest hier noch wahrscheinlich über die Runden kommen. Und das ist auch der Denkfehler, den viele Leute haben. Die denken, okay, mit diesen 1,6, 1,7, da würde ich ja noch so ganz gut eigentlich über die Runden kommen. Aber was du erstmal bedenken musst, und das vergessen die allermeisten Kollegen, so auch die Kollegen zum Beispiel aus Baden-Württemberg oder anderen Ländern, wo man durchgängig Freiheilfürsorge hat, da gibt es ja genug, diese Kollegen müssten sich in dem Moment, wo sie dienstunfähig werden, müssten die sich komplett privat krankenversichern. Sie würden ja ihren Beihilfeanteil bekommen, ist klar, aber jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg, da ist es besonders krass, weil da hat man nur einen Beihilfesatz von 50%. In diesem Fall müsste er sich privat krankenversichern, obwohl er davor noch in der freien Heilfürsorge war und hier für seine Anwartschaft nur um die 100 Euro gezahlt hat. Jetzt, wo du dienstunfähig bist, bist du ja sozusagen in Pension und damit endet auch dein Anspruch auf freie Heilfürsorge. Das bedeutet, du musst dich nun komplett privat vollversichern. In unserem Beispiel würde das bedeuten, der Kollege würde statt ungefähr 100 Euro, wenn er die große Anwartschaft davor hatte, nun 300 Euro monatlich zahlen. Das heißt schon mal, er muss sich von Prinzip her einschränken, er muss aber auch nun Beiträge für die private Krankenversicherung zahlen und das hat zur Folge, dass er sich enorm einschränken muss. Aber er wird sich natürlich noch seine Mietwohnung leisten können, der Kühlschrank wird auch noch voll sein, ich denke sogar ein kleines Auto wäre auch noch drin. Aber, und das ist jetzt wichtig zu wissen, du bist jetzt in Pension. Das bedeutet, du steigst keine Besoldungsgruppen mehr auf. Du steigst auch keine Erfahrungsstufen mehr auf. In unserem Fall würde man sogar 27 Jahren erst über diesen ruhegehaltsfähigen Mindestsatz kommen, beziehungsweise es ist sogar noch krasser, sehe ich hier, du müsstest im Endeffekt schon über 30 Jahre haben, damit du über den Mindestsatz hinausgehst. Mit anderen Worten, wenn du am Anfang deiner Karriere dienstunfähig wirst, dann bekommst du die Mindestversorgung, die ja bei diesen 1.661 Euro in unserem Beispiel liegt, was ja prinzipiell gut ist, aber, und das ist wichtig zu wissen, das ist quasi die Endstufe der Besoldungsgruppe A6. Das heißt, unser A9er, den wir davor haben, ist jetzt dauerhaft in A6. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass du auch für deine spätere Pension keine weiteren Ansprüche mehr aufbaust. Denn wenn wir mal davon ausgehen, dass der Kollege nicht dienstunfähig geworden wäre, dann würde der ja weiterhin Besoldungsgruppen aufsteigen, er würde nicht in A9 bleiben, A10, A11. Ich habe jetzt hier mal unterstellt, dass der Kollege dann irgendwann in A13 ist und die Erfahrungsstufe 12 hat. In diesem Fall hätte er mit 62 ruhegehaltsfähige Ansprüche netto von ungefähr 3.200 Euro zu erwarten, während er noch, wo er aktiv im Dienst war, 4.229 Euro hatte. Das heißt, er hat hier statt 4.200 grob 3.200 Euro jetzt an Pension, ihm fehlt ein Tausender. Das sollte man natürlich ausgleichen, aber prinzipiell eine recht gute Pension mit 3.200 Euro. Dadurch, dass er aber jetzt dienstunfähig geworden ist und jetzt quasi in der Besoldungsgruppe A6 hängt, wird er nicht mehr seine Pensionsansprüche aufbauen können, die davor kalkuliert waren. Mit anderen Worten, er hat jetzt als dauerhafte Pension 1.661 Euro, also seine Dienstunfähigkeitsrente, und nicht die 3.200 Euro, die er eigentlich netto gehabt hätte mit Ruhegehalt 62. Mit anderen Worten, ihm fehlen jetzt hier 1.541 Euro, die er nun zusätzlich aufbringen müsste über eine private Vorsorge, um überhaupt auf das Niveau zu kommen, was er eigentlich vom Dienst her an Pension gehabt hätte. Und alleine schon die Lücke, die du in Pension hast, wenn du nicht dienstunfähig wirst. Alleine die solltest du ja schon ausgleichen, weil jetzt in den nächsten Jahren extrem viele Kollegen auch in Pension gehen. Es ist absehbar, sind wir mal ehrlich, dass in den nächsten 30, 40 Jahren dieses System, wie wir es gerade kennen bei den Beamten, sehr wahrscheinlich sich ändern wird. Rein faktisch ist das noch nicht so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch der Fall sein wird. Deswegen, du solltest sowieso deine Pensionslücke ausgleichen. Das heißt, du solltest schauen, dass wenn du in Pension gehst, dass du keine Lücke hast, aber diese Lücke wird, wenn du dienstunfähig wirst, gleich schlagartig um über das Doppelte größer. Das heißt, er muss jetzt erstmal 1.541 Euro an private Vorsorge aufbauen, um überhaupt wieder auf das Pensionslevel zu kommen, was er vom Dienst her gehabt hätte. Das heißt, in dem Moment, wo auch unser lebzeitverbeamteter Kollege mit den vollen Versorgungsansprüchen dienstunfähig würde, hat er sehr wahrscheinlich Probleme, seinen Lebensstandard von Tag 1 zu halten, weil er muss jetzt Krankenversicherungsbeiträge zahlen und er muss seine private Altersvorsorge aufstocken. Und was wir nicht vergessen dürfen, die Inflation ist extrem hoch. Jetzt gerade im Juli 2022 ist die Inflation bei sage und schreibe 8%, 8% Teuerungsrate im Vergleich zum Jahr davor. Grundsätzlich ist ja das Ziel der EZB, das bei um die 2% zu halten, sage ich dir ehrlich, ist auch nicht der Fall. Da haben wir eher eine Inflation, die liegt bei 3, 4, 5%. Das hatten wir schon davor. Wenn wir jetzt eine offizielle Inflation von 8% haben, ganz ehrlich, dann kann es auch gut sein, dass die bei 10% liegt. So oder so, wenn wir nur mit einer Teuerungsrate rechnen von 2 bis 3% pro Jahr, dann wird der Kollege allerspätestens in 10, 15 Jahren nicht mehr seine Miete Auto und Kühlschrank bedienen können. Das heißt, er wird spätestens schon 10, 15 Jahre später, wo er dienstunfähig ist, irgendwie einen Nebenjob machen müssen, und das ist extrem problematisch und wird auch problematischer über die Jahre, weil die Inflation, die bleibt, das ist gewollt, und das heißt, der ganze Lebensstandard wird einfach teurer. Deswegen, die Lösung, um sich hier gut abzusichern, ist die Dienstunfähigkeitsversicherung, denn die tut dir diese Lücke, die du hast, wenn du dienstunfähig wirst, zu deinem Nettogehalt schließen. Das heißt, du bekommst das Geld vom Dienstherrn, in unserem Fall diese 1.661 Euro, plus in seinem Fall die maximale DU-Absicherung, die liegt bei 900 Euro, die würden wir nochmal on top bekommen. Das heißt, er würde ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben, 100, 200 Euro, aber er hätte genug Geld zur Verfügung, um auch nun die private Krankenversicherung zu zahlen, um auch seine private Altersvorsorge aufzustocken und er würde trotzdem noch seinen Lebensstandard halten können. Das heißt, die Dienstunfähigkeitsversicherung ist nicht nur dafür da, deinen jetzigen Lebensstandard zu sichern. Und das ist ja natürlich auch schon sehr wichtig und offensichtlich nicht möglich, wenn du nicht die Dienstunfähigkeitsabsicherung hast, hier den Lebensstandard zu halten. Aber vor allem ist die Dienstunfähigkeitsversicherung dafür wichtig, dass du dann auch deine Pensionsansprüche über eine private Vorsorge wieder aufstocken kannst. Und das ist ein Problem, wo die allermeisten Kollegen nicht dran denken. Vor allem die Kollegen, die sagen, ja, man braucht keine Dienstunfähigkeitsversicherung mehr. Ich wette mit dir, die haben sich nicht im Detail angeschaut, wie krass verlieren die eigentlich ihre Pension, wenn sie dienstunfähig werden. Das heißt, wenn du diesen Kollegen hast oder selbst so gedacht hast, würde mich enorm interessieren, wie du darüber denkst. Und wie gesagt, ganz wichtig, schließ eine Dienstunfähigkeitsversicherung ab, schließ eine sehr gute Dienstunfähigkeitsversicherung ab. Das ist vor allem wichtig. Du solltest eine haben mit spezieller Dienstunfähigkeitsklausel. Du musst auch extrem darauf achten, dass das Unternehmen finanzstark ist, denn es gibt gesetzliche Regularien, die es dem Dienstunfähigkeitsversicherer erlauben, Leistungen zu kürzen, wenn es zum Beispiel dem Versicherungsunternehmen schlecht geht. Das heißt, auch viele renommierte Versicherer im Polizeibereich, wo man eigentlich denkt, jawohl, die sind doch eigentlich gut, sind, wenn man mal genauer in die Zahlen reinschaut, ziemlich belastet und sage ich dir ehrlich, da würde ich jetzt nicht meinen Lebensunterhalt reinsetzen und sagen, ja, von dem möchte ich abhängig sein, weil viele Versicherungen sind unglaublich am Struggeln. Das heißt, hier muss man wirklich eine Detailanalyse machen und auch die Dienstunfähigkeitswerke im Detail durchschauen. Wenn du da Lust hast und vor allem noch keine hast, dann kümmere dich sofort darum, du wirst nicht gesünder, du musst die nicht bekommen. Wenn du zum Beispiel was am Knie hattest, irgendwie ein Band gerissen oder sonst was, dann kann das zu Ausschlüssen führen, zu Erhöhungen der Dienstunfähigkeitsbeiträge und so weiter. Und je jünger du bist, desto günstiger ist das. Mit anderen Worten, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt und du solltest dir bei diesem Thema auch immer einen Profi nehmen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine Dienstunfähigkeitsrente beantragt hast. Irgendwann kommt es zum Leistungsfall und du kriegst keine Leistung, weil bestimmte Dinge nicht angegeben wurden, weil der Vertreter, bei dem du das abgeschlossen hast, nicht hinter dir steht, sondern hinter seiner Versicherungsgesellschaft. Da brauchst du einfach einen Finanzprofi, der dich schon bei der Vermittlung unterstützt und vor allem dann auch beim Leistungsfall. Dementsprechend, wenn du das Thema angehen möchtest, finanzkorb.de/Terminbuchung. Ich möchte das Ganze mit dir angehen und dir bei dem Thema helfen, dass wenn dir hier was passiert, dass du einfach keine Sorgen dir machen musst um deinen Lebensunterhalt, dass du abgesichert bist, dass vor allem auch deine Family abgesichert ist und dass du einfach ganz entspannt bei diesem Thema sein kannst.